Hier ist KBS World Radio aus Seoul, der Hauptstadt der Republik Korea. Sie hören ein einstündiges Programm in deutscher Sprache. Herzlich willkommen zur Mittwochsausgabe des deutschen Programms von KBS World Radio. In den ersten 10 Minuten hören Sie die Nachrichten. Anschließend berichtet Kang Yong-an kreuz und quer durch Korea, unter anderem über den Wanderboom bei jungen Menschen. Sie hören außerdem Korea hautnah, Nachrichten aus der Unterhaltungsbranche und den Koreanischkurs. Zum Schluss bringen wir Schritte zur Wiedervereinigung. Gute Unterhaltung und nun die Nachrichten. Präsident Lee Jae-myung betont besondere Beziehungen zu Vietnam. Laut US-Kommandeur bleibt SAT-System auf der koreanischen Halbinsel. Substanzieller Beitrag für Straße von Hormuz umfasst laut Seoul verschiedene Formen. Präsident Lee Jae-myung hat die Beziehungen zu Vietnam als besonders bezeichnet und einen weiteren Ausbau der Kooperation angekündigt. Bei einem Treffen mit koreanischen Landsleuten in Vietnam am Mittwoch hob er den engen Austausch zwischen den Staatsführungen beider Länder hervor. Zudem betonte er, dass die Zusammenarbeit in Bereichen wie Kernenergie, Infrastruktur und technologische Innovation sowie bei globalen Themen wie Lieferkettenstabilität und Klimawandel vertieft werden solle. Seit der Aufnahme diplomatischer Beziehungen im Jahr 1992 hätten sich die bilateralen Beziehungen innerhalb einer Generation stark entwickelt und das Handelsvolumen habe im vergangenen Jahr rund 98,5 Milliarden Dollar erreicht. Vor allem die rund 100.000 koreanisch-vietnamesischen Familien bildeten eine wichtige Grundlage, die beide Länder eng miteinander verbinde, sagte Yi und versprach Unterstützung für im Ausland lebende Landsleute. Der Kommandeur der US-Streitkräfte in Korea, USAF K, Xavier Brunson, hat erklärt, dass das Raketenabwehrsystem SAT nicht aus Südkorea verlegt worden sei. In einer Sitzung des Streitkräfteausschusses des US-Senats am Dienstag sagte er, dass kein SAT-System verlegt worden sei. SAT befinde sich immer noch auf der koreanischen Halbinsel. Damit antwortet er auf die Frage, welche Auswirkungen die Verlegung des SAT-Systems von der koreanischen Halbinsel in den Nahen Osten auf die Abschreckung Nordkoreas habe. Es ist das erste Mal, dass ein hochrangiger US-Militärvertreter bestätigt hat, dass das SAT-System nicht verlegt wurde. In US-Medien war berichtet worden, dass das US-Verteidigungsministerium Teile des Systems aus Südkorea in den Nahen Osten verlege. Der von Präsident Lee Jae-myung versprochene substanzielle Beitrag zur Gewährleistung der Navigationsfreiheit in der Straße von Hormuz ist nach Behördenangaben ein Konzept, das verschiedene Formen der Unterstützung umfasst. Das erklärte ein Beamter des Außenministeriums am Dienstag gegenüber Reportern. Es handle sich um ein Konzept, das diplomatische, militärische und humanitäre Beiträge umfassen könne. Auch das Teilen von Informationen könne ein Beitrag sein. Es seien keine bestimmten Maßnahmen gemeint, sondern verschiedene Optionen, sagte er. Der Beamte fügte hinzu, dass damit nicht zwangsläufig der Einsatz militärischer Geräte gemeint sei. I hatte auf einer von Frankreich und Großbritannien organisierten virtuellen Gipfelkonferenz zur Sicherung der Straße von Hormuz am Freitag erklärt, dass Südkorea einen substanziellen Beitrag zur Gewährleistung der Freiheit der Schifffahrt leisten wolle. Das südkoreanische Außenministerium hat Japan dazu aufgerufen, den Geist seiner pazifistischen Verfassung aufrechtzuerhalten. Anlass ist die Entscheidung des Kabinetts Takaichi, den im Einklang mit der Nachkriegsverfassung verbotenen Export von tödlichen Waffen prinzipiell zu erlauben. Das Außenministerium in Seoul erklärt am Dienstag, es sei wünschenswert, dass Japans Verteidigungs- und Sicherheitspolitik den Geist seiner Friedensverfassung bewahre und gleichzeitig zu Frieden und Stabilität in der Region beitrage. Artikel 9 der japanischen Verfassung wird als Friedensverfassung bezeichnet, weil er vorsieht, dass Japan für alle Zeiten auf Krieg und Gewaltausübung verzichtet. Hierfür würden keine Land-, See- und Luftstreitkräfte unterhalten. Ein Recht auf Kampfhandlungen werde nicht anerkannt, besagt der Artikel weiter. Der russische Innenminister Wladimir Kolokoltsev und der nordkoreanische Minister für soziale Sicherheit Pang Tu-sop sind zu Gesprächen zusammengekommen. Das Treffen habe am Dienstag in der Kongresshalle in Pyongyang stattgefunden, berichtete die nordkoreanische Nachrichtenagentur KCNA Mittwoch. Anwesend waren auch der Vizeminister für soziale Sicherheit Kim Song-nam und der Geschäftsträger ad interim der russischen Botschaft in Nordkorea, Wladimir Toper. Laut der Nachrichtenagentur wurden die Errungenschaften und Erfahrungen der für Sicherheit und Inneres zuständigen Behörden beider Länder auf dem Gebiet des Gesetzesvollzugs ausgetauscht. Es habe tiefgründige Diskussionen über den Ausbau und die Weiterentwicklung des Austausches und der Zusammenarbeit gegeben. Das russische Innenministerium und das nordkoreanische Ministerium für soziale Sicherheit sind in ihrem Land für die Aufrechterhaltung der öffentlichen Ordnung zuständig. Nordkorea und Russland haben ihre jeweiligen Abschnitte einer grenzüberschreitenden Straßenbrücke über den Fluss Tumen miteinander verbunden. Die Zeremonie aus diesem Anlass habe am Dienstag an der Grenze zwischen beiden Ländern stattgefunden. Die Brücke werde am 19. Juni fertiggestellt, teilte die russische Botschaft in Pyongyang am Dienstag in ihrem Telegram-Kanal mit. Der Brückenbau war beim bilateralen Gipfeltreffen im Juni 2024 in Pyongyang vereinbart worden. Die Bauarbeiten wurden Ende April letzten Jahres aufgenommen. Derzeit besteht über den Tumen lediglich eine Bahnbrücke zwischen beiden Ländern. Tu Jin-ho, Leiter des Zentrums für Eurasienforschung des Koreanischen Forschungsinstituts für nationale Strategie, teilte die Einschätzung mit, dass eine verbesserte Verbindung zwischen Nordkorea und dem fernen Osten Russlands zu einem höheren geopolitischen und geoökonomischen Status Nordkoreas führen werde. Die Nuklearanlage in Yongdokdong im nordkoreanischen Kusong ist offenbar um neue Bauwerke ergänzt worden. Es besteht der Verdacht, dass die Anlage als geheimes Atomwaffenlager dient. KBS konnte anhand von Satellitenaufnahmen der US-Satellitenfirma Planet Labs ermitteln, dass an der Stelle, wo ein Sprengstofflager vermutet wird, ein neues Bauwerk entstand. Ursprünglich gab es 5 solcher Gebäude. 2 davon wurden im Juli letzten Jahres abgerissen, an ihrer Stelle wurde ein neues rechteckiges Bauwerk errichtet. Die restlichen 3 wurden anscheinend ebenfalls der Reihe nach entfernt, anschließend entstanden dort neue Gebäude. Ein südkoreanischer Experte sieht die neuen Bauwerke als Beleg dafür, dass Nordkorea Tests durchführt, um seine Atomwaffen zu verfeinern. Die Zahl der Geburten in Südkorea ist im Februar so stark gestiegen wie nie zuvor in einem Februar. Nach Angaben des Amtes für Daten und Statistiken am Mittwoch gab es im Februar 22.898 Geburten. Die Zahl stieg um 13,6% verglichen mit dem Vorjahr. Damit wurde der kräftigste Anstieg in einem Februar seit Beginn der Erfassung der monatlichen Geburtenzahlen im Jahr 1981 verzeichnet. Bei den monatlichen Geburtenzahlen ging es seit Juli 2024 den 20. Monat in Folge aufwärts. Die zusammengefasste Geburtenziffer lag den 2. Monat in Folge bei über 0,9. Im Februar stieg der Wert um 0,01 zum Vorjahr auf 0,93 Kinder pro Frau. Swim von BTS steht die 4. Woche in Folge unter den ersten 10 der US-Single-Charts Billboard Hot 100. In den aktuellen Charts liegt das Hauptlied des 5. Studioalbums der Gruppe Arirang an 10. Stelle. Swim war auf Platz 1 in die Hot 100 Charts eingestiegen. In der folgenden Woche belegte der Song den 2. Platz und dann den 5. Platz. Es ist der 7. Song von BTS, der an die Spitze der Hot 100 gelangte. In den dieswöchigen Hot 100 ist die K-Pop-Gruppe mit insgesamt 4 Liedern aus dem Album Arirang vertreten. Neben Swim lassen sich Body to Body, 2.0 und Hooligan in der Liste finden. Sie hörten aktuelle Meldungen aus Seoul, gesprochen von Sebastian Ratzer.
Hallo, liebe Hörerinnen und Hörer, Kang-Kyung-ah heißt Sie wieder herzlich willkommen zur Kreuzung quer durch Korea. In unserer heutigen Ausgabe geht es darum, wie nordkoreanische Hacker und IT-Fachkräfte ihre Angriffsmethoden verfeinern und dabei verstärkt auf Täuschung und künstliche Intelligenz setzen. Danach hören Sie Korea hautnah. Weiter geht es darum, dass die junge Generation der 20er und 30er ihre Leidenschaft fürs Wandern in den Bergen entdeckt hat und mit dem Boom des Bergsteigens Outdoor-Bekleidung eine steigende Nachfrage erfährt. Zum Schluss hören Sie Nachrichten aus der Unterhaltungsbranche mit Sebastian Ratzer. Hören Sie das Lied Schau nur mich an, gesungen von Taehyung. Nordkoreanische Hackerorganisationen gehen immer raffinierter vor. Sie agieren aus dem Hintergrund und verfeinern ihre Angriffsmethoden. Ihre Methoden reichen von ausgeklügelten psychologischen Operationen über soziale Netzwerkdienste bis hin zu Beschäftigungen unter Tarnnamen und Einsatz von künstlicher Intelligenz. Anstatt technische Schwachstellen auszunutzen, werden vermehrt Fälle entdeckt, in denen das Vertrauen der Nutzer missbraucht oder systematische Infiltrationen von Industriebetrieben versucht werden. Es ist da höchste Vorsicht geboten. Laut der Sicherheitsbranche haben Genius und Group IB jeweils Berichte veröffentlicht, in denen die neuesten Angriffsmuster von mit Nordkorea verbundenen Bedrohungsgruppen analysiert werden. Laut der Analyse des südkoreanischen IT-Sicherheitsunternehmens Genius schließt die mit Nordkorea verbundene Gruppe APT37 auf Facebook gezielt Freundschaften und verbreitet Schadsoftware. Sie nähern sich über Accounts, die als nordkoreanische getarnt sind, verlagern die Kommunikation anschließend auf Telegram und verleiten die Opfer zur Installation eines gefälschten PDF-Viewers, in dem sie vorgeben, verschlüsselte militärische Dokumente über Waffen zu senden. Dies ist eine Strategie, die Pretexting genannt wird und bei der eine falsche Identität oder ein falsches Szenario angegeben und der Gegner getäuscht wird. Um keinen Verdacht zu erregen, missbrauchten die Angreifer die Website der Seouler Niederlassung eines japanischen Immobiliendienstes als Kommando- und Kontrollserver und taten die Schadsoftware als Bilddatei, wobei sie ein mehrstufiges System zur Ausführung nachfolgender Befehle aufbauten. In diesem Prozess wurden nordkoreanische Schreibweisen von Fremdwörtern wie Computer und Programm entdeckt und die gestohlenen Informationen wurden über den legalen Cloud-Dienst Zoho WarpDrive heimlich aus dem System abgezogen. Genius Security Center zufolge würden Cyberattacken durch Social Engineering zunehmen und das Vertrauen von Nutzern missbraucht, statt nur technische Schwachstellen auszunutzen. Insofern müssten strenge Richtlinien zum Versand von Dateien und außerdienstlichen Kontakten in sozialen Netzwerken befolgt werden. Das internationale Cybersicherheitsunternehmen Group IB entdeckte Fälle, in denen nordkoreanische IT-Fachkräfte künstliche Intelligenz nutzten, um sich bei globalen Unternehmen unter falscher Identität anstellen zu lassen. Einem Bericht von Group IB zufolge nutzten sie synthetische Identitäten, KI-basierte Bewerbungen und digitale Plattformen, um das herkömmliche Sicherheitsnetz zu umgehen und sich dem Unternehmensumfeld zu nähern. Group IB entdeckte ein Ökosystem aus gefälschten Entwicklergruppen, die auf verschiedenen Plattformen wie GitHub, Freelancer-Marktplätzen und Portfolio-Websites aktiv sind. Solche Aktivitäten begannen im Jahr 2012 und sollen bis zum März dieses Jahres angedauert haben. Untersuchungen von Group IB haben ergeben, dass sie neben bereits bekannten Konten über ein weitreichendes Netzwerk verfügen, das sich über zentrale Speicherorte oder Repositories, E-Mail-Konten und Portfolio-Websites erstreckte. Sie nutzten außerdem generative KI, um überzeugende Bewerbungen zu schreiben und mit dem Arbeitgeber zu kommunizieren. Es stellte sich außerdem heraus, dass die nordkoreanische Hackergruppe Blue Norov die globale Tech-Branche mit einer neuen Angriffsmethode angreift, bei der die Videokonferenzplattform Zoom eingesetzt wird. Dem globalen Sicherheitsunternehmen Kaspersky zufolge gaben sie sich als Venture Capital Investoren aus, näherten sich Akteuren der Web3-Branche und übermittelten anschließend aufwendig gefälschte Meeting-Links. Anstatt Deepfakes zu verwenden, ließen sie echte Videos laufen, bei denen frühere Opfer aufgenommen wurden und täuschten den Gegner perfekt, indem sie so taten, als handele es sich um eine Live-Konferenz. Während des Meetings gaben sie vor, dass ein Fehler im System aufgetreten war und verleiteten den Gegner dazu, ihr Zoom-System zu aktualisieren. Durch die Installation der Zoom-Aktualisierung wurde Schadsoftware verbreitet. Dabei zielten sie insbesondere auf die als sicher geltende macOS-Umgebung ab und verschafften sich die Kontrolle über Kamera und Mikrofon. Die auf Entwickler abziehende Kampagne Ghost Hire war noch ausgeklügelter. Die Angreifer gaben sich als leitende Personalverantwortliche aus und forderten unter dem Vorwand einer technischen Kompetenzbewertung die Ausführung von Code aus einem kompromittierten GitHub-Repository. Dabei setzten sie eine zeitliche Frist von 30 Minuten und verhinderten so, dass das Opfer den Code überprüfte oder Verdacht schöpfte. Sie verschafften sich Zugriff auf E-Mail- und Telegram-Konten sowie sogar auf OpenAI-Accounts wie ChatGPT und erlangten damit die Kontrolle über sämtliche digitale Vermögenswerte und Arbeitsumgebungen der Opfer. Bisher wurden in 9 Ländern, darunter Japan, Singapur und Hongkong, Schäden festgestellt, wobei die meisten Opfer führende Kräfte der Blockchain-Branche sind. Ein Mitarbeiter von Kaspersky betonte, bei plötzlichen Vorschlägen über Telegram oder Aufforderungen zur Ausführung eines Codes innerhalb kurzer Zeit sollte man sehr vorsichtig sein. Hören Sie nun Korea hautnah. In der heutigen Ausgabe geht es um das bilinguale Pansori, die lange, lange Nacht. Heute möchte ich Ihnen eine besondere Aufführung vorstellen, die Korea und Australien miteinander verbindet, nämlich das bilinguale Pansori-Stück »Die lange, lange Nacht«. Das Pansori-Werk steht auf dem Programm des ersten internationalen Kinderfestivals und wird im kommenden Oktober im Opera House in Sydney auf Koreanisch und Englisch aufgeführt. Die Pansori-Aufführung basiert auf der gleichnamigen Kinder- und Jugendgeschichte, welche die Autorin Rudy geschrieben hat. Von dem Buch wurden kurz nach seinem Erscheinen 700.000 Exemplare verkauft und es erfreut sich noch heute beständiger Beliebtheit. Es wurde auch mit dem großen Preis für Kinderliteratur des Verlags Munak Dongne ausgezeichnet. Dieses Werk erzählt über die Freundschaft zwischen einem Nashorn, das vom Aussterben bedroht ist, und einem kleinen Pinguin. Als Vorbild für das Nashorn diente das männliche weiße Nashorn Sudan, das 2018 in einem kenianischen Naturschutzgebiet im Alter von 45 Jahren verstarb. Die Geschichte beginnt mit dem Tod von Sudan und setzt sich mit gesellschaftlichen Fragen auseinander. Am Anfang sollte es ein Bilderbuch werden, mit der Zeit hatte die Autorin aber so viel zu erzählen, dass es ein längerer Text wurde. Hören wir Lee Sang-suk, die die Aufführung inszeniert hat.
우선 긴긴밤이라는 원작이 너무너무 좋았고 저희 참여하는 모든
Das Originalwerk Die lange lange Nacht hat mir sehr gefallen. Obwohl es ein Kinderbuch ist, wird es von allen geliebt. Mir war es ein großes Anliegen, dieses Werk nicht nur Kindern, sondern auch Erwachsenen, die das Buch noch nicht gelesen haben, näher zu bringen. Mit der bilingualen Inszenierung verfolge ich die Idee, die vielfältigen Themen dieses Werks für das Publikum spürbar zu machen.
이 작품 안에 조금 더 다양한 주제들을 조금 더 관객들에게 좀 느껴질 수 있도록 만들어 보고 싶다는
Als Pansori-Sänger sei es eine Herausforderung gewesen, die englische Sprache in eine Pansori-Aufführung zu integrieren. Hören wir die Sängerin Lee Seung-hee.
아무래도 저희는 굉장히 많은 사람들이 서울이라는 또 대한민국이라는 좁은 땅에
Da in Seoul auf engem Raum sehr viele Menschen zusammenleben, setzen wir uns ständig mit der Frage auseinander, wie wir in diesem Umfeld leben sollen. Wir denken immer wieder darüber nach, wie wir Beziehungen zu den Menschen um uns herum gestalten und welche Entscheidungen wir treffen sollen. Insofern fühlt sich die Geschichte von »Die lange, lange Nacht« fast wie meine eigene an. Zugleich scheint es ein Werk zu sein, das einen Einblick in die Gefühle anderer Menschen ermöglicht. Vielleicht wird es gerade deshalb so geschätzt, weil sich viele darin wiederfinden können.
다른 사람의 마음을 또 들여다볼 수 있는 작품이기도 한 것 같아서 이렇게 공감대가 많이 형성되니까 많이 좋아해 주신 것 같아요.
Mit verschiedenen Instrumenten werden der schwerfällige Schritt des Nashorns und die leichten Bewegungen des Pinguins durch Klänge ausgedrückt. Es werden Bemühungen unternommen, über die beiden Sprachen Englisch und Koreanisch hinaus einen gemeinsamen Rhythmus zu finden. Es spricht die Musikregisseurin Lee Hyang-ah.
김밤은 동명의 그 원작을 바탕으로 만들어진 판소리인데요. 이 이야기를
Das Pansori-Stück basiert auf dem gleichnamigen Originalwerk. 2024 wurde es als Pam's Choice ausgewählt und erhielt die Gelegenheit, es Fachleuten aus aller Welt vorzustellen. Damals äußerte das Sydney Opera House den Wunsch, die Produktion in Australien zu präsentieren und fragte zugleich, ob wir gemeinsam eine Lösung für Kinder finden könnten, die keine Untertitel lesen können. Daraufhin machte unsere Regisseurin Lee Sang-suk den Gegenvorschlag, nach dem Konzept einer bilingualen Version ein neues Pansori auf die Bühne zu bringen. Nach etwa einem Jahr intensiver Diskussion fand schließlich im Januar ein Workshop statt. Im Oktober wird es als offizielle Version auf die Bühne kommen. Um Englisch nicht als Erklärung, sondern als zusätzliches musikalisches Element, das gemeinsam mit dem Gesang wirkt, zu nutzen, hat sich Lee Sang-suk, die das Stück inszeniert hat, viel Mühe gegeben. Lassen wir sie zum Schluss noch einmal zu Wort kommen.
한국에서도 판소리로 좋은 이야기를 들려드릴 기회가 많지 않습니다.
In Korea gibt es nicht viele Gelegenheiten, Pansori als gutes erzählerisches Erlebnis zu präsentieren. Wir möchten mit einer bedeutenden koreanischen Geschichte nach Australien gehen. Damit Sie die Aufführung in möglichst angenehmer Atmosphäre erleben können, bereiten wir alles sehr sorgfältig vor. Wir hoffen, dass Sie kommen, die Vorstellung in entspannter Atmosphäre genießen und die Kraft der koreanischen Geschichten und des Pansori spüren können.
오셔서 편하게 관람해 주셨으면 좋겠고 한국의 이야기와 판소리의 힘을 느끼셨으면 좋겠습니다.
Vor nicht allzu langer Zeit war das Wandern in den Bergen bzw. das Bergsteigen ein Hobby für Menschen der mittleren Altersschicht. Das Kräftemessen zwischen dem Vorgesetzten, der seine Untergebenen am Wochenende zum Wandern mitnehmen will, und den jüngeren Mitarbeitern, die lieber zu Hause bleiben wollen, wurde häufig als Motiv in Fernsehdramen dargestellt. Heute hat sich beim Wandern in den Bergen viel geändert. Die Generation 2030 steigt mit großer Lust von sich aus auf die Berge. Sie wandern nicht nur, um gesund und fit zu bleiben. Ein wesentlicher Grund ist, Glück zu erlangen. Ein typisches Beispiel ist die unter jungen Erwachsenen derzeit beliebte Glückswanderung am Berg Kwanaksan. Glückswanderung bedeutet, einen Berg zu besteigen, um das eigene Glück herbeizuführen. Dieser Trend begann in einer TV-Unterhaltungssendung, die im Januar ausgestrahlt wurde. Ein bekannter Wahrsager bzw. Astrologe sagte in der Sendung, der Berg Kwanaksan im Süden Seouls habe eine gute Energie. Wenn etwas im Beruf und Privatleben nicht zur eigenen Zufriedenheit laufe, sollte man diesen Berg aufsuchen. Seitdem wurde Kwanaksan bei den Leuten als ein geomantisch günstiger Ort bekannt und an den Wochenenden strömen junge Menschen dorthin. Dies lässt sich auch statistisch belegen. Der Seouler Stiftung für Tourismus nach haben 5752 Menschen das Seoul-Wandertourismuszentrum am Kwanaksan besucht. Dies entspricht einem Anstieg von 14,8% gegenüber demselben Monat des Vorjahres. Auch im Februar stieg die Besucherzahl um 9,6% von 4.848 auf 5.217. Den derzeitigen Kwanaksan-Boom kann man auch online feststellen. Auf Instagram gibt es ungefähr 320.000 Hashtags zum Kwanaksan. Der Plattform für die Keyword-Analyse Black Kiwi wurde im März 94.300 Mal das Wort Kwanaksan im Suchfenster eingegeben. Dies ist das 3,5-fache im Vergleich zum selben Monat des letzten Jahres. In letzter Zeit sind sogar Inhalte aufgekommen, die das je nach Berg zu erlangende Glück geordnet darstellen. So wird der Kwanaksan mit Glück bei der Jobsuche, der Berg Achasan mit einem Neuanfang und Liebesglück und der Pukansan mit geschäftlichem Erfolg in Verbindung gebracht. All dies wird inzwischen wie eine Art spielerische Kultur konsumiert. Was ist der Grund, weshalb junge Menschen der Energie eines bestimmten Ortes folgen? Experten sehen darin nicht nur eine einfache Mode, sondern ein soziales Phänomen. Ho Sang-dok von der Yongnam-Universität sagt, die Kultur unter jungen Menschen, das Glück herbeizurufen, sei nicht nur ein Trend oder Aberglaube, es sei eine Form der Bewältigung von Angst und Unsicherheit. Wenn realistische Anstrengungen wie das Sammeln von Qualifikationen oder die Jobsuche keine verlässliche Belohnung mehr versprechen, neigen junge Menschen dazu, sich auf den externen Faktor Glück zu stützen, um psychischen Halt zu finden. Je größer die Unsicherheit der Realität wird, desto stärker werde zwangsläufig die Tendenz, sich auf Kräfte zu verlassen, die man selbst nicht kontrollieren kann. Die Neigung der jungen Generation, die Berge zu bewandern, Energie zu tanken und ihren Weg zum Glück zu ebnen, hat auch die Nachfrage nach entsprechenden Produkten beflügelt. Der Shopping-App ZigZag zufolge ist das Suchvolumen für Wandern im vergangenen Monat im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 34% gestiegen. Auch die Suchanfragen nach wanderbezogenen Modeartikeln wie Wanderbekleidung, Athleisure, Wanderrucksack und Wanderschuhe haben insgesamt zugenommen. Der Anstieg des Suchvolumens führt auch zu einem tatsächlichen Wachstum des Umsatzes. Der Umsatz mit Wanderausrüstung ist im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 11% gestiegen, während der Umsatz mit Wanderkleidung um 138% und mit Athleisure um nahezu 286% zugenommen hat.
Und nun unsere Nachrichten zum Unterhaltungsbereich. Die K-Pop-Gruppe Big Bang hat ihr neues Album fertiggestellt, mit dem das 20-jährige Bestehen der Band gefeiert werden soll. Im August gehen Big Bang außerdem auf Welttournee. Für die Gruppe ist es ein Neustart. Mit Big Bang gehe es weiter, verriet Bandleader G-Dragon am Sonntag bei einem Auftritt im kalifornischen Indio. Dort standen Big Bang beim Coachella Valley Music and Arts Festival auf der Bühne. Big Bang waren zuletzt im Jahr 2017 auf Tournee. In Kalifornien machten sie die Pläne für das neue Album und die Tournee offiziell. Die Newcomer-Gruppe Cortis hat sich mit einer neuen EP zurückgemeldet. Wie die fünfköpfige Gruppe am Montag bei einem Pressetermin in Seoul erklärte, setze man bei der neuen Veröffentlichung auf Ruhe und ungefilterte Klänge. Es gehe darum, Genregrenzen zu überschreiten. Hauptlied der zweiten EP Green Green ist Red Red. Erhältlich ist sie ab dem 4. Mai und es ist die erste Veröffentlichung seit 8 Monaten. Die Farbe Rot stehe für das, wogegen man sich schützen wolle, Grün stehe für das, wonach man strebe, erklärte Mitglied Chuhun. Bei der Arbeit an dem Lied hätten sie rigoros alles gestrichen, was sich nicht richtig anfühle, sagte Bandkollege James. In dem Prozess hätten sie auch besser verstanden, was sie sich wirklich wünschten. Martin betonte, dass alle Mitglieder es ablehnten, sich an starre Konzepte zu halten, die ein Genre vorgebe. Das Ergebnis sei Musik, die sich keinem einzigen Genre zuordnen lasse, hieß es von der Agentur der Gruppe Big Hit Music. Cortis debütierten im August 2025 bei dem Label, das auch BTS unter Vertrag hat. Ihre Debüt-EP Color Outside the Lines verkaufte sich 2,02 Millionen Mal. Es war damit das erfolgreichste Debüt im K-Pop. Sopranistin Cho Sumi hat einen Exklusivvertrag mit der Agentur SM Entertainment unterzeichnet. Das gab die Entertainment-Agentur am Dienstag bekannt. Cho ist die erste Künstlerin, die beim Classic- und Jazz-Label SM Classics exklusiv unter Vertrag genommen wurde. Im Mai wird sie ein Sonderalbum zu ihrem 40. Jubiläum herausgeben. Dieses wird den Titel Continuum tragen. Das Album sei der Höhepunkt einer langen Reise und gleichzeitig der Beginn von etwas Neuem, sagte Cho. Das Album umfasst 11 Stücke, die Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft der weltbekannten Sopranistin repräsentieren. Daran haben führende Komponisten aus Korea und dem Ausland mitgewirkt, darunter Yiruma, Park Chung-hun, Kim Jin-hwan und Takatsugu Muramatsu. Dirigent Chae-yong-son und das Philharmonische Orchester von Pucheon trugen ebenfalls zur hohen Qualität des Albums bei. Ein Duett mit Suho von der Popgruppe EXO und die Beteiligung von Geiger Deniku machen das Album auch für eine breitere Zielgruppe zugänglicher. Zum Jubiläum plant Cho Auftritte auf großen Bühnen, darunter im März in der Cadogan Hall in London und Carnegie Hall in New York. Im Mai wird sie in Korea auftreten, und zwar in Seoul, Changwon, Pucheon und Yongin. Das waren unsere Nachrichten zum Unterhaltungsbereich.
Through the endless daydream, I saw you.
Das war's für heute in Kreuzung quer durch Korea. Hören Sie zum Schluss das Lied Hosch, gesungen von Lasse Lind, und wir sagen Tschüss, bis zum nächsten Mal.
Like a blossom blooming all around you, so bright. By and by I'll miss you, and your laugh like a sunshine fading into shadow of tears. All around me is your light, with you everything so shines. How come we leave all behind? 'Cause your love is falling on my heart, and I'm falling for you, falling with broken wings again. Hush, now my angel, I will always be with you. In your pretty smile, in a glow of tears, out across the frosty night, I'll be there with you. Maybe someday you wake up alone without me. But don't cry again, I'll be waiting here where the moon is on the rise, as the olden days.
Alltagskoreanisch Plus. Jetzt heißt es wieder Koreanisch lernen mit koreanischen Fernsehserien. Herzlich willkommen zu Alltagskoreanisch Plus mit Alexandra Lottje. Hier lernen wir mit einem Ausschnitt aus der beliebten KBS-Serie Fight for My Way zu Deutsch Ich kämpfe für meinen Weg aus dem Jahr 2017 eine praktische Redewendung für den Alltag. Unser Ausdruck des Tages ist Nahantemal Kolzima. Nahantemal Kolzima heißt auf Deutsch so viel wie sprich mich nicht an oder lass mich in Ruhe. Hören wir uns das anhand einer Szene aus der Serie Fight for My Way einmal an. Ko Dongman und Choi Era haben sich aufgrund von Dongmans Kampfsportaktivitäten schließlich getrennt. Era möchte wieder zu einer Freundschaft zurückkehren, doch Dongman zeigt ihr die kalte Schulter.
Ah, 냉장고에 있는 거 꺼내 먹으라 말도 못해?
어, 하지 마. 네가 내 눈앞에서 얼쩡대면서 말까지 걸면 나는 못 참아. 그러니까 다시 사귀어 줄 거 아니면 나한테 말 걸지 마.
저 새끼는 뭐 헤어져도 저렇게 돌직구야.
An einer Stelle sagt Dongman hier, 나한테 말 걸지 마. Lass mich in Ruhe.
나한테 말 걸지 마.
나한테 말 걸지 마.
나한테 말 걸지 마.
Mit 나한테 말 걸지 마 kann man zum einen darum bitten, nicht gestört zu werden, wenn man viel zu tun hat oder sich konzentrieren muss. 지금부터 집중해야 하니까 나한테 말 걸지 마. 알았어. Ich muss mich ab jetzt konzentrieren, also sprich mich bitte nicht an. In Ordnung. Hier noch ein Beispiel. 공부할 거니까 나한테 말 걸지 마. Ich werde lernen, also lass mich bitte in Ruhe. Okay. Hören Sie Letzteres einmal als Beispielkonversation.
공부할 거니까 나한테 말 걸지 마.
응?
공부할 거니까 나한테 말 걸지 마.
응? 공부할 거니까 나한테 말 걸지 마.
응?
공부할 거니까 나한테 말 걸지 마.
응?
Zum anderen kann man damit auch zeigen, dass man verstimmt ist. 화났으니까 나한테 말 걸지 마. 왜 화났는데? Ich bin wütend, also lass mich in Ruhe. Warum bist du denn wütend? Hier noch ein Beispiel. 대화하기 싫으니까 나한테 말 걸지 마. 내가 뭐 잘못했어? Ich will nicht reden, lass mich in Ruhe. Habe ich was falsch gemacht? Hören Sie auch das noch einmal als Beispielkonversation.
대화하기 싫으니까 나한테 말 걸지 마.
내가 뭐 잘못했어?
대화하기 싫으니까 나한테 말 걸지 마.
내가 뭐 잘못했어? 대화하기 싫으니까 나한테 말 걸지 마.
내가 뭐 잘못했어?
대화하기 싫으니까 나한테 말 걸지 마.
내가 뭐 잘못했어?
Das war's von Alltagskoreanisch Plus für heute. Nun wissen Sie, wie Sie Nahantemal Kolsima einsetzen können. Am Mikrofon war Alexandra Lottje. Bis zum nächsten Mal.
Hallo, willkommen bei den Schritten zur Wiedervereinigung von KBS World Radio. In dieser wöchentlichen Sendung geht es um Land und Leute auf der koreanischen Halbinsel mit dem Schwerpunkt Nordkorea. Am Mikro begrüßt Sie Thomas Kuklinski-Reh. Wenn die Sonne in diesen Tagen scheint, sind die Zoos voller großer Kinderaugen. Der Frühlingsmonat April ist der ideale Monat für derartige Ausflüge. Die Kinder laufen von Gehege zu Gehege und lachen über die Affen, staunen über die Giraffen und ahmen das Brüllen der Löwen nach. Zoos sind beliebte Ausflugsziele für die ganze Familie. Gibt es auch in Nordkorea Zoos? Dazu werfen wir heute mit Lee Ji-sun, Wissenschaftlerin am Nationalen Institut für Koreanische Wiedervereinigung, einen genaueren Blick auf die wichtigsten Zoos und die Haustierkultur in Nordkorea. In Süd- wie in Nordkorea machen Kinder im Frühling und im Herbst Ausflüge ins Grüne. Auf dem Land besuchen sie nahegelegene Berge, in Pjöngjang verschiedene Erholungsanlagen wie zum Beispiel den Zentralzoo.
우리 당의 은정석이 인민들에게 보다 훌륭하고 문명한 문화정서 생활을 안겨주고 있는 중앙동물원.
Der Zentralzoo von Pjöngjang liegt am Fuße des Taesong-Berges von Pjöngjang. Diese weitläufige Anlage umfasst einen Naturzoo, in dem Tiere wie Hirsche, Rehe und Fasane frei herumlaufen, ein großes Aquarium sowie rund 40 Gehege. Er gilt als eines der beliebtesten Ausflugsziele in der nordkoreanischen Hauptstadt.
북한 최대 규모의 동물원은 평양 중앙동물원입니다. 1959년 4월에
Der Zentralzoo von Pjöngjang ist Nordkoreas größter Zoo. Er wurde im April 1959 auf Anweisung von Regimegründer Kim Il-sung eröffnet. 2014 wurde er unter Kim Jong-un umfassend renoviert und im Juli 2016 wiedereröffnet. Der Eingang zum Zoo ist bekanntlich in Form eines riesigen Tigerkopfes gestaltet, auf Anraten von Kim Jong-un. Nach seiner Eröffnung besuchten täglich Zehntausende Einwohner aus Pjöngjang den Zoo. Mit einer Fläche von 2,7 Millionen Quadratmetern ist der Zoo größer als der Seoul Grand Park und eine vollständige Besichtigung dauert mehrere Stunden. Der Zoo verfügt über mehr als 40 Innen- und Außengehege für Vögel, Reptilien, Affen, Raubtiere, Elefanten und so weiter und ein Aquarium. Die Gehege sind möglichst naturgetreu gestaltet. Derzeit gibt es dort über 650 Arten mit mehr als 5000 Tieren, inklusive koreanische Tiger, Pandas, Löwen und Elefanten.
Der Zentralzoo von Pjöngjang beherbergt neben Tierarten von der koreanischen Halbinsel auch Löwen, Pinguine, Kamele, Giraffen und Elefanten. So können Kinder Tiere hautnah erleben, von denen sie bisher nur in Büchern gelesen haben. Nordkorea ist weithin als abgeschottetes Land bekannt, nicht zuletzt wegen der strengen internationalen Sanktionen infolge seiner Atom- und Raketenprogramme sowie seiner selbst auferlegten Abschottungspolitik. Von daher stellt sich die Frage, wie seltene Tiere aus aller Welt es geschafft haben, nach Pjöngjang zu gelangen.
Viele der Tiere im Zoo stammen aus dem Ausland. Im Jahr 2005, als die innerkoreanischen Beziehungen noch relativ gut waren, führte der Zoo einen Tieraustausch mit Südkorea durch. Damals schickte der Seoul Grand Park eine Vielzahl von Tieren nach Nordkorea, wie Flusspferde, rote Riesenkängurus und Lamas. Im Gegenzug schickte Nordkorea asiatische Schwarzbären, Luchse, Wiesel, afrikanische Ponys und andere Tiere nach Südkorea. Im Jahr 2007 kamen Tiere wie asiatische Elefanten, Himalaya-Leoparden und bengalische Tiger aus Nepal. Im Jahr 2010 schickte Simbabwe Elefanten, Nashörner, Zebras und Giraffen. Darüber hinaus gibt es viele Geschenktiere von ausländischen Staatsoberhäuptern, wie Orang-Utans aus Indonesien, Elefanten aus Laos sowie Zebras und Strauße aus Tansania. Vor zwei Jahren besuchte eine Delegation des Moskauer Zoos Pjöngjang und spendete über 40 Tiere wie Adler, Flughunde, Fasane, Papageien und Pythons.
Im Zentralzoo von Pjöngjang gibt es Wildtiere aus Austauschprogrammen mit Südkorea. Dort lebt auch ein seltenes südamerikanisches Tier namens Mara, das 2001 von einer japanischen Organisation in der Hoffnung auf eine Normalisierung der diplomatischen Beziehungen zwischen Pjöngjang und Tokio gespendet wurde. Im November 2024 erhielt der Zoo über 70 Tiere als Geschenk von Wladimir Putin, darunter einen Löwen und zwei Braunbären.
Russland-Vladimir Putin 귀귀한 동물들을 선물로 보내왔습니다.
Nordkorea hat aktiv die sogenannte Tierdiplomatie verfolgt, also den Austausch von Tieren zwischen Ländern. Der Zentralzoo von Pjöngjang verfügt sogar über einen speziellen Pavillon für Geschenktiere.
대표적인 환전 목적으로 운영되는 동물관은 선물 동물관이라고 별도로 운영되고 있는데요.
Der Pavillon für geschenkte Tiere ist vorwiegend für Propagandazwecke und beherbergt Tiere, die als Geschenke aus dem Ausland erhalten wurden. Diese besonderen Geschenke von ausländischen Staatschefs symbolisieren Kim Jong-uns internationalen Status. Indem Nordkorea der Bevölkerung ermöglicht, diese Tiere zu bewundern, wird Kim Jong-uns Liebe zum Volk und die Zuverlässigkeit des Regimes hervorgehoben. Diese Praxis stellt eine Form der Tierdiplomatie dar, bei der der Austausch von Tieren zwischen Ländern darauf abzielt, die internationalen freundschaftlichen Beziehungen zu fördern und die Softpower zu stärken.
Softpower 강화를 목적으로 동물을 선물하거나 교환하는 동물 외교의 형태라고 할 수 있습니다.
Im Pavillon für geschenkte Tiere im Zoo kann man Tiere aus Ländern auf der ganzen Welt sehen, zum Beispiel seltene Affenarten und Nilkrokodile. Ähnlich wie Chinas Panda-Diplomatie nutzt Nordkorea die Diplomatie der Tiergeschenke, um freundschaftliche Beziehungen zu anderen Ländern aufzubauen. Durch öffentliche Zurschaustellung dieser dem Machthaber geschenkten Tiere will Nordkorea seinen Status als normales Land demonstrieren und für sein Regime werben. Seit Beginn seiner Herrschaft nutzt Kim Jong-un diesen Zoo aktiv für Propagandazwecke. Um den Zoo jedoch zu einem wirksamen Propagandainstrument zu machen, musste Nordkorea zunächst ein unglückliches Etikett loswerden. Im Jahr 2011 führte die amerikanische Umweltnachrichtenwebsite Mother Nature Network den nordkoreanischen Zoo als einer der traurigsten Zoos der Welt auf.
Mother Nature Network가 이야기했던 당시는 고난의 행군 시기와 관련돼 있습니다.
Der vom Mother Nature Network angesprochene Zeitraum fiel mit Nordkoreas mühsamem Marsch zusammen, wo Millionen Menschen verhungerten. Unter solch extremen Bedingungen galt die Versorgung der Tiere mit Lebensmitteln als Luxus. Fleischfresser wie Tiger und Löwen erhielten überhaupt kein Fleisch und verkümmerten zu Skeletten, bevor sie schließlich verhungerten. Pflanzenfresser wie Elefanten und Giraffen mussten sich von minderwertigem Gras und Baumrinde ernähren, um zu überleben. Stromausfälle führten zum Ausfall der Sauerstoffversorgung im Aquarium, was zum Massensterben vieler seltener Fischarten führte. Aufgrund dieser dramatischen Umstände wurde der Zoo von Pjöngjang als einer der traurigsten Zoos der Welt bekannt. Um dieses negative Image abzulegen, hat der Zentralzoo von Pjöngjang große Anstrengungen unternommen. Anders als in der Vergangenheit, als die Tiere lediglich zur Schau gestellt wurden, legt der Zoo nun den Schwerpunkt auf Artenschutz und artgerechte Haltung. Für fremde Tierarten werden maßgeschneiderte Umweltsysteme betrieben, um ihnen die Anpassung an die lokalen Bedingungen zu erleichtern. Diese Bemühungen zeigen Nordkoreas Entschlossenheit, sich vom früheren Stigma zu lösen, internationale Zuchtstandards zu befolgen und aktiv an Tieraustauschprogrammen teilzunehmen.
Während der schweren Wirtschaftskrise der 1990er Jahre nutzte der Zoo, der sich in einem desolaten Zustand befand, Tiere als Mittel zur Erwirtschaftung von Devisen. Konkret produzierte er Videos, die Kämpfe zwischen wilden Tieren zeigten.
사자가 유럽에서는 자연계의 왕이라고 하지만 아마 조선봄한테는 못 견딜 겁니다.
Angesichts der internationalen Kritik begann der Zoo, den Schwerpunkt auf das Wohlbefinden seiner Tiere zu legen. Er investierte in Heiz- und Kühlanlagen für tropische und polare Tiere und erweiterte die Freigehege, um ihnen zu helfen, ihr natürliches Verhalten wiederzuerlangen. Weltweit entwickeln sich Zoos von reinen Ausstellungsräumen zu Zentren für Tierschutz, und Nordkorea scheint diesen internationalen Trend in seiner Zooführung zu berücksichtigen. So stellt sich die Frage, ob dieser Wandel auch zu einer Veränderung in der Art und Weise geführt hat, wie Tiere innerhalb der nordkoreanischen Gesellschaft selbst wahrgenommen und behandelt werden.
In Nordkorea gibt es kein Konzept von Begleit- oder Haustieren. Der gängigste Begriff ist Nutztiere, also Tiere, die vom Menschen für seine Bedürfnisse gezüchtet werden, zum Beispiel Vieh. Tiere wie Kaninchen, Ziegen und Schweine werden in erster Linie für Fleisch, Fell und Leder gezüchtet. Schüler werden ermutigt, in den Schulferien Kaninchen zu züchten. Aber nicht, um Zuneigung zu ihnen zu gewinnen, sondern damit sie lernen, wie man Tiere als wirtschaftliche Ressourcen nutzt. Fleisch und Haut von Kaninchen werden oft gesammelt und an das Militär geschickt. Kühe hingegen spielen eine entscheidende Rolle als Arbeitskraft in der Landwirtschaft.
이런 식의 것을 좀 장려하는 문화가 있습니다. 그리고 소의 경우에는 농사일을 돕는 중요한 노동력입니다.
In Nordkorea gelten Tiere nicht als Begleiter oder Haustiere, sondern als Nutztiere. Sie erfüllen praktische Aufgaben wie Nahrungsbeschaffung, Transport und Arbeit, ähnlich wie Kühe. In der nordkoreanischen Literatur werden Tiere jedoch anders dargestellt.
북한 문학에서 서술되는 여러 동물들이 나오는데 개는 일상에서 인간과의 정서적 관계 중심.
In Nordkoreas Literatur werden Hunde vor allem im Hinblick auf ihre emotionale Beziehung zu Menschen dargestellt. Obwohl Hundefleisch in Nordkorea als traditionelles Nationalgericht gilt, schweigt sich die Literatur in der Regel darüber aus. Stattdessen werden Hunde als treue, gehorsame Begleiter dargestellt, die ihre Besitzer erkennen, auf sie reagieren und ihnen bedingungslos vertrauen. Manchmal haben sie die Rolle als Beschützer des Hauses und des Eigentums. Zudem gibt es in der Literatur oft Kinder, die Welpen im Arm halten, ihnen Namen geben oder sie mit Schleifen schmücken, was auf eine enge Bindung hindeutet. In einigen Erzählungen betrachtet ein Kind einen Hund als Teil der Familie und weint laut, wenn die Mutter den Hund verkaufen will. Dies lässt darauf schließen, dass es in der nordkoreanischen Gesellschaft trotz des Fehlens einer offiziellen Haustierkultur informell eine emotionale Bindung zu Hunden gibt.
Bekanntlich liebte der ehemalige Machthaber Kim Jong-il Hunde und hielt mehrere von ihnen. Und vor kurzem besuchte sein Sohn Kim Jong-un erstmals eine Tierhandlung. Im Februar besuchte Kim Jong-un zusammen mit seiner Tochter Zoe eine neu eröffnete Tierhandlung in Pyongyang, wo Kim dabei beobachtet wurde, wie er einen weißen Welpen im Arm hielt und sanft streichelte. Diese Szene wird so interpretiert, dass sie das Bild von Kim Jong-un als gütigen Vater und zugänglichen Führer durch seine Fürsorge und Zuneigung gegenüber Haustieren unterstreicht. Abgesehen von seiner politischen Symbolik hat dieses Ereignis auch kulturelle Bedeutung für die Haustierhaltung in Nordkorea.
최근에 나온 부분이 송암 애완동물 상점인데요.
Die Tierhandlung Songam hat eine große Bedeutung. Bisher stellte Nordkorea die sozialistische Kultur für ein komfortables und wohlhabendes Leben in den Vordergrund und das Halten von Haustieren war als Ausdruck kapitalistischer Dekadenz verboten. Heute wird es jedoch als Ausdruck eines modernen, kultivierten Lebensstils angesehen. Die Tierhandlung ist nicht nur ein Ort, an dem man Hund und Katzen kaufen kann, sie dient gewissermaßen als Schaufenster, das verdeutlicht, wie sehr sich Nordkorea modernisiert und weiterentwickelt hat. Nordkorea hat die Haustierhaltung bislang noch nicht systematisch gefördert. Dennoch gilt die Songam-Tierhandlung als symbolisches Beispiel für die offizielle Anerkennung einer solchen Kultur durch das Regime, die zuvor informell oder inoffiziell war.
반려동물 문화를 승인한 것으로 볼 수 있는 굉장히 좀 상징적인 어떤 사례라고 볼 수 있습니다.
Ende der 1990er Jahre verkauften Importhändler in Pyongyang kleine Hundewelpen, die hauptsächlich aus China importiert wurden. Diese Haustiere erfreuten sich vor allem bei der Oberschicht und der Elite großer Beliebtheit. Dieser Trend hielt jedoch nicht lange an, da er als protzige zur Schaustellung von Reichtum kritisiert wurde. In jüngster Zeit gibt es mit der Eröffnung einer Tierhandlung und der Inszenierung des Machthabers mit Hundewelpen im Arm immer mehr Anzeichen für allmähliche Veränderungen im Alltag. Anlässlich des 15. Jahrestags von Kim Jong-uns Amtsantritt richtet sich die Aufmerksamkeit darauf, ob sich die Haustierhaltung in der nordkoreanischen Gesellschaft allmählich normalisieren wird. Das war's auch schon wieder für heute. Danke fürs Zuhören und tschüss, bis zum nächsten Mal.
Das deutschsprachige Programm von KBS World Radio können Sie täglich auf analoger Kurzwelle empfangen. und zwar von 20 bis 21 Uhr Weltzeit, UTC, auf der Frequenz 3955 kHz. Im Internet hören Sie das deutsche Programm rund um die Uhr, aktualisiert wird täglich um 11 Uhr UTC. Die Internetadresse lautet world.kbs.co.kr/German. Wir danken für Ihr Interesse und freuen uns auf Ihre Reaktion.